Ein neues Jahr bedeutet gefühlte 1000 gesetzliche Änderungen, von denen viele deinen Geldbeutel in irgendeiner Form betreffen. Welche relevanten Änderungen dich wirklich betreffen und auf was du dich finanziell einstellen solltest bzw. musst, das klären wir hier in dieser Folge. Also Intro ab. Finanzen sind für dich schnarchlangweilig? Nicht mit mir. Hi! Ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars, dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock Your Finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Hello, hello und willkommen zur ersten Folge Money Rockstars in 2024. Leider eine Woche verspätet, aber das passt schon. Und ich hoffe, der erste Monat dieses Jahres ist für dich schon echt gut gelaufen. Und ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder hier zu sein, auch wenn ich ein ganz kleines bisschen aus der Übung bin. Denn die letzten Podcasts habe ich Ende November aufgezeichnet, also für den Dezember. Ich nehme immer alles auf einmal auf pro Monat. Genau, und wenn du jetzt den Podcast schon eine Weile hörst und mich jetzt auch ein bisschen vermisst hast, ja, dann nimm dir doch die paar Sekunden und bewerte den Podcast fix mit 5 Sternen. Damit hilfst du mir ungemein und machst mir auch das größte Kompliment. Und wenn wir schon dabei sind, etwa 80% der Hörerinnen dieses Podcasts haben den Podcast bisher noch nicht abonniert. Also wenn du dazugehörst und eigentlich gerne und regelmäßig hier reinhörst, dann hol das schnell nach. Abonnier den Podcast und dann verpasst du auch keine Folge mehr. Genau. Auch wenn es jetzt schon Februar ist, möchte ich die erste Folge dieses Jahres den gesetzlichen Neuerungen widmen und sie auch für dich interpretieren, was das denn ja in deinem Leben überhaupt für einen Unterschied macht. Also nicht alle von den Änderungen werden jetzt jeden oder jede, die hier zuhört, betreffen, aber die meisten Dinge werden auch dich in irgendeiner Form berühren in deinem Leben. Genau. Und dann gibt es auch noch ein paar Neuerungen, bei denen du wahrscheinlich nichts merken wirst und die erwähne ich auch gar nicht, weil die brauchen wir nicht. Also die brauchen wir vielleicht schon, aber die betreffen eigentlich so wenige, dass das nicht relevant ist für den Podcast hier. Genau, natürlich beschränke ich mich auf die Neuerungen, die dich und deine Finanzen potenziell betreffen, ne? Weil alles andere würde auch wirklich den Rahmen sprengen. Denn wie jedes Jahr treten am Anfang des Jahres auch immer unglaublich viele Neuerungen in Kraft. Oder die sind schon quasi so angekündigt, dass sie dann im ersten Quartal oder spätestens im zweiten Quartal in Kraft treten. Genau. Und dann fangen wir mit den guten Dingen an. Also solche, die dir im Zweifel monatlich erstmal mehr Geld in die Tasche spülen. Und zwar ist die erste große Neuerung, dass der Mindestlohn erhöht wird. Wenn du jetzt gerade zu denjenigen gehörst, die den Mindestlohn verdienen, dann darfst du dich auf jeden Fall freuen, denn dieser liegt seit dem 1.1. bei 12,41 Euro. Also du bekommst pro Stunde 41 Cent mehr und in Prozent sind das 3,4% umgerechnet. Yay! Bei einer 40-Stunden-Woche macht das dann eine Bruttogehaltssteigerung von etwa 85 Euro pro Monat aus. Wie viel davon wirklich bei dir netto ankommt, das hängt dann von deinem persönlichen Steuersatz und deiner Steuerklasse etc. ab. Also kannst du dich zumindest für brutto bei einer Vollzeitstelle von 40 Stunden auf etwa 85 Euro mehr einstellen. Wenn du das berechnen willst, wie viel bei dir wirklich netto übrig bleibt, dann kannst du dafür den Brutto-Netto-Rechner nutzen. Der ist ja online, einfach bei Google eingeben, dann kommt das als allererstes, wenn du den noch nicht kennst. Ja, das ist trotzdem natürlich ein geringerer Betrag, als die Inflation in derselben Zeit gestiegen ist, ne? Also die Erhöhung von 3,4%. Auf der anderen Seite sind exzessive Gehaltserhöhungen, gerade beim Mindestlohn, sowieso nicht so hilfreich, weil selbst wenn du dann mehr Geld in der Tasche hast, führen die meistens dazu, dass die Inflation auch noch weiter hoch bleibt, beziehungsweise auch weiter steigt. Das nennt sich dann auch Lohnpreisspirale. Auch wenn diese Gehaltserhöhungen natürlich nötig sind, ja, das ist, steht außer Frage, aber es ist trotzdem, kann trotzdem sein, dass durch die ganzen Preiserhöhungen, die es jetzt in der letzten Zeit gab oder die es jetzt auch in der Zukunft noch geben wird, gerade die Inflation ist ja noch nicht wieder komplett runtergekommen auf ein Niveau von unter 3%. Das verstehe ich unter runtergekommen und die EZB auch. Solange das nicht der Fall ist, wirst du wahrscheinlich von der die Erhöhung brauchen und gleichzeitig trotzdem mehr Geld ausgeben. Das ist leider so. Wenn du jetzt keinen Mindestlohn kriegst, aber in der Altenpflege tätig bist, da gibt's auch nochmal einen speziellen Mindestlohn und der ist auch ab dem 1.1. auf 15,50 Euro gestiegen von vorher 13,90 Euro. Und das sind satte 11,5%, also das ist ordentlich, für Pflegehilfskräfte. Wenn du jetzt eine qualifizierte Pflegehilfskraft bist, dann bekommst du sogar 16,50 Euro, also noch ein Euro mehr. Das waren vorher 14,90 Euro. Also 10,7% Steigerung. Und wenn du eine Pflegefachkraft bist, dann sind sogar 19,50 Euro von vorher 18,25 Euro pro Stunde natürlich. Und das sind 6,8% Steigerung. Also da kann man zumindest sagen, in der Altenpflege ist die Steigerung über der Inflation gewesen im letzten Jahr oder über die Inflation, die wir maximal auch hatten. Da kann man schon ordentlich was mitmachen. Und bei einer 40-Stunden-Woche, ich habe auch wieder ein Beispiel ausgerechnet, ja, macht das eine Bruttogehaltssteigerung von zwischen 200 und 256 Euro pro Monat, je nachdem, zu welcher der drei Kategorien du gehörst. Und wie viel davon netto ankommt, ist von deiner Steuerklasse abhängig und dadurch deinem Steuersatz. Ja, das sind natürlich richtig ordentliche Steigerungen und die sind auch meiner Meinung nach wirklich nötig. Alleine, um den Beruf der Altenpflege heutzutage überhaupt attraktiv und attraktiver zu machen, dass Menschen da wirklich so viel verdienen, dass sie davon gut leben können und weil dieser Job auch definitiv, ja, anstrengend auch für den eigenen Körper ist. Und ich ziehe da meinen Hut, also ich könnte das nicht, das ist absolut nicht meine Area of Expertise. Also da, das kann ich auch irgendwie von meinen, ja, verschiedenen Voraussetzungen nicht. Und ich bin immer sehr fasziniert von Menschen, die das wirklich können und die diesen Job machen und den Job mit Hingabe machen. Und wenn du dazu gehörst, ich ziehe meinen virtuellen Hut, den du natürlich auch nicht siehst, weil du mich ja nur hörst, vor dir und mach so weiter. Das ist auf jeden Fall super. Okay, diese Neuerung mit den Mindestlöhnen, die lassen sich natürlich schon ordentlich sehen. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Und vielleicht betrifft dich der Mindestlohn nicht, weil du schon deutlich mehr verdienst oder einfach in einem Job bist, wo du deutlich mehr von vornherein verdienst, das auch eine höhere Ausbildung oder sowas auch braucht. Aber eine wichtige Neuerung ist es trotzdem und sie liefert erstmal mehr Geld in der Tasche. Die zweite Neuerung, und das ist einfach eine Summe von verschiedenen Neuerungen, die ich einmal zusammengefasst habe, auch die geben eigentlich mehr Geld in der Tasche, zumindest indirekt. Und zwar ist das die Minijobgrenze, das Bürgergeld und der Steuerfreibetrag sowie die Altersrente, die wird auch wieder erhöht. Das heißt, die Minijobgrenze, die wird angehoben von bisher 520 Euro auf 538 Euro. Das heißt, wenn du jetzt neben deinem Studium oder deinem normalen Job noch einen Minijob zusätzlich hast, dann darfst du jetzt im Monat 18 Euro mehr verdienen und das ohne, dass du darauf Steuern oder Sozialabgaben zahlen musst. Gut, 18 Euro ist jetzt nicht so viel, ne? Das ist mit Mindestlohnstundensatz 1,5 Stunden mehr, Pi mal Daumen, aber gut, mehr ist mehr. Und worauf man keine Steuern zahlen muss und keine Sozialabgaben, ist auch immer gut, weil das geht nämlich direkt brutto für netto in deine Tasche, im Gegensatz zum Mindestlohn, ne? Das Bürgergeld wird im gleichen Atemzug auch angehoben oder wurde zum 1.1. angehoben von vorher 502 Euro auf 563 Euro. Das sind sagenhafte 12%. Und hier bin ich ein bisschen skeptisch, bin ich ganz ehrlich, weil man das immer weiter erhöht, weil eigentlich ist das Bürgergeld oder vormals Hartz IV ja auch dafür da, dass es eine Überbrückung ist, damit man wieder in die Arbeit kommt und dass ein Arbeitsanreiz trotzdem geschaffen wird. Und bei den starken Erhöhungen kommt man langsam so in die Lage, dass es sein kann, dass es sich für den einen oder anderen, der sonst sowieso nur, in Anführungsstrichen, nur Mindestlohn verdient, sich es je nachdem gar nicht lohnt oder wenig lohnt, zu arbeiten und stattdessen dann doch vielleicht Bürgergeld zu beziehen. Denn zusätzlich zum Bürgergeld gehören ja noch viele andere Zulagen und Dinge, die extra bezahlt werden von der Arbeitsagentur oder damit auch vom deutschen Staat und damit von allen, die arbeiten und Steuern bezahlen, für Bürgergeldempfänger. Das soll jetzt übrigens kein Bashing gegen die Ärmsten in Deutschland sein. Jedoch muss man einfach langsam aufpassen, dass das System nicht mehr ausgenutzt wird, als es vorher mit Hartz IV in einigen Fällen auch schon der Fall war. Das geht da natürlich um eher Einzelfälle, aber das Ganze geht zulasten von uns allen, ja, weil wenn wir mehr Steuern und Abgaben leisten müssen, damit der Staat diese Transferleistung zahlen kann. Ja, das heißt, wir müssen dann umso mehr Abgaben und die Steuern müssten weiter erhöht werden. Und dementsprechend ist eine kontinuierliche Steigerung vom Bürgergeld ein bisschen kritisch zu sehen. Ja, also es heißt jetzt nicht, dass jetzt plötzlich scharenweise die Leute ihre Arbeit aufgeben und nur noch im Bürgergeld rumhängen, ja, wenn man es ganz hart ausdrücken will. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber man muss hier, glaube ich, ein bisschen nuancierter vorgehen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass dich Bürgergeld auch nicht betrifft. Und solange du quasi in Lohn und Brot stehst, ja, ist das ja auch für dich nicht ganz so relevant. Außer, dass es schon halt wichtig ist, welche Transferleistungen werden denn überall geschaffen und für was zahlt man am Ende seine ganzen Steuern, ja. Apropos Steuern. Die Steuerfreibeträge, die steigen dieses Jahr wie jedes Jahr natürlich auch. Und zwar wird bei der Einkommenssteuer der Grundfreibetrag, also das ist der Betrag, bis zu dem du keinen Cent Steuern bezahlst, der wird auf 11.784 Euro angehoben. Das macht 180 Euro mehr als im letzten Jahr. Das heißt, bis du diesen Betrag, diese 11.784 Euro, verdienst, ja, zahlst du keinen Cent Steuern im Jahr. Aber sobald du quasi 1 Euro mehr hast, fängst du mit dem ersten Steuerzahlen an, mit der ersten Steuerklammer. Und ein höherer Freibetrag bedeutet erstmal immer, dass man erstmal ein bisschen weniger Steuern zahlt, dadurch, dass über die Gehälter steigen, ja, gleicht sich das meistens wieder aus. Also je nachdem, wie du organisiert bist und wie oft du Inflationsausgleich kriegst oder auch generelle Gehaltsanpassung. Also sollte man ja auch jährlich mal drüber diskutieren mit dem Arbeitgeber, so ganz am Rande, unabhängig von den ganzen Neuerungen. Genau, wenn du Kinder hast, dann wird auch der Kinderfreibetrag ebenfalls angehoben. Der liegt dann jetzt bei 6.612 Euro pro Kind pro Jahr. Und der Spitzensteuersatz von 42%, der ihr dann erst ab einem zu versteuernden Einkommen von jetzt 66.761 Euro entfällt. Ich weiß, es sind unglaublich viele Zahlen mit unglaublich hohen Zahlen, aber das ist leider dann so bei den Neuerungen. Da wird mit ungeraden Zahlen und vielen Zahlen in der Regel um sich geworfen. Das mit dem Spitzensteuersatz bedeutet, zahlst dann ab 66.761 Euro. Ab diesem Euro zahlst du dann den Spitzensteuersatz. Auch alles, was du vorher verdient hast, nicht. Übrigens ist das, habe ich ja gesagt, zu versteuernbares Einkommen. Das heißt, nicht das, was du brutto bekommst, ja, was auf deinem Gehaltszettel draufsteht, wenn du den nicht lesen kannst, das findest du auch übrigens erklärt bei mir in meinem Kurs Rock Your Money Volume 1. Da gibt es eine ausführliche Erklärung, wie du deinen Gehaltszettel auch richtig liest und interpretierst und überprüfen kannst, ob er denn richtig ist. Aber da kommt noch alles Mögliche an Freibeträgen und Pauschalen, die abgezogen werden, ja, und die nutzt du quasi, um deine Steuerlast zu reduzieren. Das heißt, du hast ein virtuell geringeres Gehalt, als du auf deinem Bruttojahresgehalt stehen hast, mit diesen Pauschalen und Freibeträgen. Das heißt, das reale Bruttoeinkommen, das du haben musst, um diesen Spitzensteuersatz zu zahlen, liegt deutlich höher als diese knapp 67.000 Euro. Ich runde das jetzt mal zur Vereinfachung. Nämlich mindestens diesen Steuerfreibetrag, den Grundfreibetrag, ne, von dem ich eben gesprochen habe, diese 11.800 Euro, ja, musst du mehr zahlen, nicht mehr zahlen, musst du mehr verdienen. Also musst du mal mindestens 78.000 Euro Bruttogehalt verdienen, um überhaupt in den Spitzensteuersatz reinzukommen mit dem letzten Euro so ungefähr. Und je nachdem, wie viele andere Beiträge, also Freibeträge und Pauschalen, die du für dich nutzen kannst, ist ja auch immer abhängig davon, wie weit bist du von deiner Arbeit weg, welche Werbungspauschalen etc. Es gibt da ja unendlich viele, was man da alles machen kann. Steuererklärung ist nicht umsonst so kompliziert in Deutschland. Leider tatsächlich, gerade für so Privatpersonen. Da finde ich das hier in Singapur tatsächlich sehr angenehm. Denn hier, ja, gibt es eigentlich so einen kleinen Fragebogen mit 10 Fragen und that's it. Ja. Und die Hälfte der Fragen ist sowas wie Name, Alter oder Geburtsdatum, Kinder, ja oder nein, verheiratet, ja oder nein. Ja. Also das ist die Hälfte der Fragen schon fast. Und genau, deshalb kann das sein, dass das natürlich noch deutlich höher ist als jetzt die 78.000 Euro. Aber das kannst du dir mal so Pi mal Daumen merken, dass du ab da den Spitzensteuersatz zahlst, aber natürlich nicht auf dein gesamtes Einkommen, sondern immer nur, was du darüber hinaus verdienst. Ja, es kann aber bei dir, wie gesagt, in der Situation nochmal anders sein. Aber höhere Freibeträge und angehobene Grenzen ist immer was Gutes. Genau, darüber kann man sich erstmal nicht beschweren. Wenn du jetzt zu sehr auch Geringverdienern gehörst, dann ist für dich noch relevant, dass der Kinderzuschlag steigt. Der steigt quasi von 250 auf 292 Euro pro Monat. Und den Kinderzuschlag bekommst du, wenn du genug zum Leben für dich oder auch gemeinsam mit deinem Partner, ihr beide genug verdient, ja, aber nicht genug, um Kinder wirklich versorgen zu können. Und den bekommst du auch nicht automatisch, sondern der muss bei der Familienkasse beantragt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt der auch on top zum Kindergeld und auch zusätzlich, je nachdem, wenn du Wohngeld kriegst, kannst du das auch beantragen. Aber das musst du bei der Familienkasse selber klären, ob du dafür berechtigt bist. Ich finde es tatsächlich ein bisschen undurchsichtig, aber genau, wenn es für dich relevant ist, der Zuschlag steigt auch. Und der letzte kleine Punkt der zweiten Neuerung, die gesetzliche Altersrente wird ebenfalls im Juli um voraussichtlich 3,5% steigen. Die genauen Daten dazu gibt es aber erst im Frühjahr, also kann man da noch nichts Definitives sagen, außer dass sie wahrscheinlich steigt. Okay, jetzt kommen wir zur dritten Neuerung. Und jetzt kommen die ganzen Sachen, die dich mehr Geld kosten. Also die dritte und vierte Neuerung kosten dich alle jetzt mehr Geld und liegen dir auf der Tasche. Nach den schönen Sachen kommen jetzt die doofen Sachen quasi. Okay, die dritte Neuerung ist, dass der CO2-Preis deutlich steigt, das Heizungsgesetz in Kraft tritt und die Energiepreisbremse endet. So wie die Umsatzsteuer auch auf Gas wieder steigt. Okay, das betrifft dich alles im Alltag. Denn die höheren CO2-Preise, die wirken sich auf den Preis von Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl aus. Das heißt, der CO2-Preis ist jetzt am 01.01. von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne gestiegen. Das geht zwar erstmal eigentlich an die Versorger, ja, die müssen das zahlen, aber die geben das natürlich 1:1 an alle Verbraucher weiter, also damit auch dich und mich, naja, mich ein bisschen weniger, weil ich in Singapur lebe, aber hier sind die ganzen Preise auch alle gestiegen, also keine Sorge. Das betrifft mich auch nur anders. In 2021 wurde der CO2-Preis übrigens eingeführt und dieser steigt prinzipiell jedes Jahr. Im letzten Jahr, also 2023, wurde die Steigerung wegen der eh schon hohen Energiepreise aber ausgesetzt und dafür steigte halt dieses Jahr, ja, um gute 50%, ne? Also von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne, das ist schon eine saftige Steigerung. Für dich im Alltag bedeutet das, dass der Liter Benzin um etwa 4,3 Cent und der Liter Diesel um 4,7 Cent teurer wird. Das ist, ich habe das mal ausgerechnet, bei einer 50 Liter Tankfüllung macht das etwa 2,15 Euro bis 2,35 Euro an Mehrkosten aus. Das klingt jetzt nicht viel, aber das summiert sich dann schnell übers Jahr und auch wenn es erstmal nicht so, also wirklich so viel aussieht, aber 50 Liter ist ja auch, glaube ich, eher ein kleinerer Tank. Wenn du einen größeren Tank hast, dann sind die Mehrkosten natürlich ganz andere bei dir. Also da können schon mal, ja, so um die 100 Euro, wenn nicht sogar mehr, rauskommen. Wenn du einmal die Woche tanken gehst bei einem 50 Liter Tank und ja, dann hast du pro Tankfüllung etwa 2 Euro mehr Kosten, ja, und das ist ja sogar mehr, dann sind das gute 100 Euro, die du im Jahr mehr ausgibst für die gleiche Menge an Benzin oder Diesel, die du reintankst. Genauso kannst du mit Mehrkosten beim Heizen und überall, wo du Gas verbrauchst, rechnen. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema Heizung. Das so viel umstrittene Heizungsgesetz, das trat dann auch am 01.01. wirklich in Kraft. Und das bedeutet für dich, wenn du eine Immobilie in einem Neubaugebiet besitzt, dass du jetzt eine neue Heizung einbaust, dass diese zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Also mit Wind oder Solar oder Wasserkraft oder was eben vergleichbar unter die erneuerbaren Energien fällt, ja. Das heißt für die meisten der Eigenheimbesitzer mehr Stromkosten, da die neuen Heizungen häufig einfach Wärmepumpen sind und Wärmepumpen laufen mit Strom. Wenn du jetzt aber einen Neubau außerhalb der Neubaugebiete hast, dann gilt das für dich erst ab 2026 und für bestehende Heizungen ändert sich auch erstmal gar nichts. Die dürfen genauso weiterlaufen und auch repariert werden. Und falls du dich an die Debatte erinnerst, ja, war das vorher ja das große Problem, dass bei Reparaturen es auch zu 65% erneuerbare Energien sein müssen. Das heißt, dass die Heizung nach der Reparatur auch ja mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden können muss, was technisch ja bei alten Heizungen nicht so gut klappt. Es gar nicht genug Vorrat gibt, um so viele Heizungen auch gleichzeitig auszutauschen und das extrem teuer für Eigenheimbesitzer geworden ist. Wenn du jetzt kein Eigenheim besitzt, dann betrifft dich das ja nicht erstmal. Aber es kann sein, dass es je nachdem auf dich zukommt, durch höhere Miete oder sowas. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr dann so relevant ist, weil es ja nur darum geht, wenn die Heizung wirklich ausgetauscht werden muss. So, was kostet jetzt noch was? Die Energiepreisbremse, die endet. Und das heißt, bis März 2024 werden weiter Strom- und Gaskosten für 80% des Vorjahresverbrauchs sind die gedeckelt. Ja? Das heißt, bei Gas maximal 12 Cent pro Kilowattstunde und bei Strom maximal 40 Cent pro Kilowattstunde, die du zahlst für 80% von deinem Verbrauch, den du im Vorjahr hattest. Okay, danach endet das. Ab März steigt dann übrigens auch wieder die Umsatzsteuer auf Gas. Die wurde ja auch wegen den hohen Energiekosten und wegen dem Ukraine-Krieg und alles, was danach kam, auf 7% herabgesetzt und die steigt aber jetzt dann auch ab März wieder auf 19%. Das heißt, dass alles in allem wird Strom, Gas und Tanken dieses Jahr nochmal deutlich teurer für dich werden. Genauso, wenn du für eine Ölheizung oder sowas noch hast oder eine Gasheizung und dafür ja natürlich die Rohstoffe brauchst. Und all das wird durch diese ganzen Dinger deutlich teurer nochmal. Das heißt, da musst du gucken, dass du für dich gut vorsorgst, ja, dass du da nicht von irgendwelchen Nachzahlungen super überrascht bist. Und wenn es sich lohnt, kannst du auch mal schauen, also du kannst auf jeden Fall schauen und dann entscheiden, ob es sich lohnt, ob du den Anbieter wechseln kannst. Ja, also manchmal lohnt es sich tatsächlich, den Anbieter zu was Günstigerem zu wechseln und kann einem einige 100 € im Jahr sparen. Ach ja, und wenn es noch darum geht, dass Sachen auslaufen, die Förderung für E-Autos ist auch Ende letzten Jahres ausgelaufen. Also wenn du jetzt den Plan hattest, dir ein Elektroauto zu kaufen, ja, kriegst du keine Förderung mehr, musst jetzt alles selber bezahlen. Aber das betrifft, glaube ich, denke ich, die wenigsten, weil leider die Infrastruktur für E-Autos ja immer noch nicht so ausgebaut ist, dass man sie auch wirklich im Alltag ohne Probleme nutzen kann. Genau, das ist das eine, was echt ein bisschen ätzend ist und definitiv neue Kosten verursachen wird, auch bei dir. Ja, die vierte Neuerung ist, es gibt mehr Pfand beim Einkaufen, aber auch höhere Kosten beim Essen gehen. Okay, auf Einweg Plastikflaschen. In denen Milch oder milchhaltige Getränke verkauft werden, werden jetzt auch 25 Cent Pfand erhoben. Wie auf alle anderen Einwegflaschen. Ja, also wirf sie jetzt nicht weg, wenn du mal wieder so eine Erdbeermilch to go hast, denn die kostet jetzt Pfand. Das heißt, auch genauso viel wie Dosen oder andere, genau, Einweg-Pfandflaschen. Wenn du jetzt essen gehen willst, oder vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dann werden die Preise wahrscheinlich nochmal steigen. Also bei den meisten Restaurants wird es wahrscheinlich steigen, außer sie absorbieren es, dass sie sagen, okay, wir erhöhen die Preise nicht. Denn seit dem 1.1. ist auch wieder der Mehrwertsteuersatz in der Gastro von 7 auf die ursprünglichen 19% angehoben worden. Also es war immer eigentlich 19% und es wurde ja nur eine Zeit lang gesenkt. Ja, doch wegen Corona, genau. Wegen Corona war das seit 2020, wurde die befristet gesenkt. Ich hätte es begrüßenswert gefunden, wenn das jetzt geblieben wäre, weil durch die ganzen anderen Kosten, die gerade bei Gas in der Gastro oder halt auch allgemein auch Hotellerie und ganzen Betriebe, die Kosten ja auch alle so ein bisschen durch die Decke gegangen sind und dadurch die Preise natürlich auch. Und das Essen gehen jetzt für viele doch sehr, sehr teuer geworden ist, wird halt jetzt nochmal im Zweifel 12% teurer, wenn der Wirt sich entscheidet, das Geld einfach, ja, also die Kosten einfach weiterzugeben. Genau, das muss man jetzt mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Und es ist ja auch nochmal für die Inflation nicht besonders gut, weil dann steigende Preise heißt, es steigt doch wieder die Inflation oder sie wird zumindest nicht so schnell wieder runterkommen, weil das auch ein Faktor ist, ja, wie sich die Gastro-Sachen entwickeln. Und gleiches gilt übrigens auch für den CO2-Preis, ne, der ist ja auch mit in dem Warenkorb für die Inflation mit drin. Das heißt, es wird auch nochmal einen Einfluss haben, dass die Inflation vielleicht nochmal ein bisschen stärker steigt. Das müssen wir jetzt aber ein bisschen abwarten. Genau, dann gibt es noch ein paar kleinere Neuerungen. Es gibt mehr Kinderkrankengeld oder Kinderkrankengeldtage und die Einkommensgrenzen für Elterngelde sinken. Also was Positives und was Negatives. Wenn du gesetzlich krankenversichert bist und berufstätig, dann hast du ab 2024 Anspruch auf 15 Kinderkrankengeldtage statt bisher 10 pro Elternteil. Für Alleinerziehende sind es insgesamt dann 30 Tage und alles andere, was jetzt mal zwischenzeitlich galt, das läuft alles aus. Achtung, wenn du einen anstehenden Elterngeldbezug hast oder auch irgendwie so geplante Schwangerschaften, ja, die obersten Einkommensgrenzen, bei denen du als Paar noch Anspruch auf Elterngeld hast, wurde von 300.000 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen auf 250.000 Euro schon herabgesetzt. Also es ist schon irgendwann letztes Jahr jetzt gelaufen. Oder jetzt ab 1.1. auf 250.000 Euro. Zu versteuerndes Einkommen, ja? Nicht Bruttoeinkommen, was auf deinem Gehaltszettel steht, sondern abzüglich aller Pauschalen und Freibeträge. Aber trotzdem, es wurde deutlich herabgesetzt. Und ab April 2024 wird sie dann auf sogar 200.000 runtergesetzt, also in 3 Monaten, ja? Und ab April 2025, also nächstes Jahr, auf 175.000. Also das ist schon quasi fast eine Halbierung. Das ist schon deutlich, vor allen Dingen selbst, weil es ja eigentlich, also ich bin bei dem Elterngeld-Thema auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich kann mich da aufregen, weil es einfach, weil das keine Transferleistung im klassischen Sinne ist, sondern es war, wurde extra damals eingeführt, um Eltern, die in guten Jobs sind oder gerade Frauen, die in guten Jobs sind, die gut verdienen, die ja den Elterngeldbezug oder den Ausstieg aus dem Job, den temporären für Kinder und etc. zu erleichtern und quasi einen Anreiz zu schaffen, dass man halt nicht das komplette Gehalt verliert und man einen gewissen Ausgleich bekommt pro Monat, wenn man sich halt ein paar, ja, ein bisschen länger um die Kinder kümmert und dann auch wieder relativ schnell im Vergleich einsteigt in den Job mit vielen Flexibilitäten. Und ja, dass das jetzt so stark gesenkt wird in so kurzer Zeit, das finde ich nicht gut, weil es halt extra keine Transferleistung ist. Ja, es ist extra nicht so gedacht gewesen. Und deshalb bin ich da ein bisschen, ja, mich regt das ein bisschen auf. Aber für Alleinerziehende liegt es übrigens dann ab 25 im April bei 150.000. Also wenn du alleinerziehend bist und 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hast, dann kriegst du auch kein Elterngeld dann mehr. Genau, also in der Summe kannst du dich dieses Jahr auf ganz viele Extrakosten einstellen. Ja, da kommt vieles auf dich zu. Und umso wichtiger ist es, dass du jetzt dieses Jahr, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, ja, deine Finanzen noch besser managst und auch im Griff hast. Und das gelingt dir eigentlich nur, wenn du einen ganz genauen Überblick hast und eine gute Strategie, weil die Tendenz ist eher, es wird noch teurer und noch schlimmer, in Anführungsstrichen, als dass es jetzt die nächste Zeit oder die nächsten Jahre besser wird. Das ist meine Einschätzung. Wenn du jetzt damit direkt loslegen willst, das besser zu machen als jetzt vorher, deine Finanzen besser zu managen, dann empfehle ich dir, mit dem Sparguide zu starten. Damit lernst du dann in 5 einfachen und schnell umgesetzten Schritten, wie du ab sofort entspannter und auch jeden Monat regelmäßig und auch gleichmäßig viel sparen kannst. Sparfrust AD quasi, ja. Du brauchst dafür nur deine E-Mail-Adresse und dann flattert der Guide direkt in dein Postfach. Und den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn du aber direkt einen Schritt weitergehen willst und sagst, ja, ich muss meine Grundlagen richtig mal auf die Kette kriegen, ich muss einen richtigen Überblick finden und ich muss endlich mal eine gesamte Strategie bauen und nicht nur fürs Sparen, sondern ich brauche die Strategie von Grund auf, die übrigens jeder braucht. Wenn du sie noch nicht hast, dann ist das dein Reminder. Dann trag dich unverbindlich auf die Warteliste von Rock Your Money Volume 1 ein. Den Link zur Infoseite, wo du noch mehr Infos kriegst und zur Anmeldung findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Darin lernst du nämlich alles, was du brauchst, um deine Finanzgrundlagen auch wirklich abzuhaken, ja, und auch wirklich wie nebenbei deine Finanzen strukturieren, wie du auf jedes Ziel sparen kannst und auch das Maximum an Sparpotenzial aus deinem individuellen Budget rausholst und das ganz ohne, dass du dafür verzichten musst. Ja, da gibt's halt wirklich viele Strategien und Methoden, die du dort lernst, die kannst du für dich in deinen Alltag auch wirklich integrieren, damit du dem Alltag halt nicht noch mehr Aufgaben hinzufügst, als er eh schon hat, weil das will ja keiner. Genau, und wenn du dich auf die Warteliste jetzt einträgst, ist unverbindlich und du bekommst alle Infos zum Kurs, wenn es wieder losgeht, und komm ganz sicher in dein E-Mail-Postfach dann. Und den besten Deal bekommst du darüber auch. Also alle, die in der E-Mail-Liste drin sind und auf der Warteliste stehen, bekommen immer bei mir den besten Deal, bevor es irgendwo anders über Instagram oder sonst irgendwas geht. Und die Warteliste ist unverbindlich und du kannst dich auch jetzt für genau 0 Euro eintragen. Und den Link findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Und auch noch mehr Infos. Also da ist noch viel mehr drin. Da sind Spar-Challenges drin. Da sind gefühlte 3 Millionen Tipps drin, wie du ohne Aufwand noch mehr sparen kannst und einfach Ideen, was du da machen kannst, was dein Mindset betrifft, was deine, ja, alles eigentlich. Also alles, was du an Grundlagen brauchst, findest du da. Das ist der eine Kurs für alles, was die Finanzgrundlagen betrifft. Ja? Investieren ist ein anderes Thema. Und genau, bereite dich aber perfekt darauf vor, wenn du auch vorhast zu investieren und das zu lernen, dann solltest du die Grundlagen auf jeden Fall alle beherrschen. Und dafür ist dieser Kurs dann auch wieder, ja, perfekt. Also trag dich auf die Warteliste ein und dann geht's ganz bald wieder los. Und du kriegst dann die Infos, genau, ins Postfach, sobald es wirklich losgeht. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, wie du aus deinen Fuck-Ups, ja, so viel Gutes lernst und wie du auch deine ganzen geplanten Ziele für 2024 oder auch kürzere Ziele oder auch längere Ziele auch wirklich erreichen kannst. Und ich freue mich, wenn ich dich dann da wieder sehe. Ich freue mich, dass du auch heute hier nach der langen Pause wieder dabei warst. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächsten Montag zur nächsten Folge. Bis dann!